Nochmals schönen guten Morgen. Vielleicht wollt ihr euch ein bisschen strecken. Jetzt habt ihr einen langen Vorspann hinter euch. Gelüftet haben wir schon. Geschenke hat es schon gegeben. Und hier hängt eine wunderbar große Traube. Und das ist sehr erwartungsvoll. Was erinnert, an welche Texte in der Bibel erinnern euch die Trauben? Oder zumindest eine? Sehr gut, ich glaube Volltreffer. Die Landerkundung, als Mose 12 Männer aussendet und in das Land Kanaa hineinsendet, sagt er, sie sollen schauen, wie das Land begeben ist, wie die Städte sind, wie die Leute dort sind, ob es stark bewaffnete Städte sind und wie die Frucht dort ist. Und sie sollen von der Frucht mitnehmen. Und tatsächlich, die Männer gehen in dieses Land rein und ich staune drüber, Klammer auf, das gehört alles gar nicht zur Predigt heute, aber wir nehmen das mit rein, weil es so schön ist. Ich staune drüber, die Brüder von der Baptisten, Brüdergemeinde, wir haben eine Zweitgemeinde hier in Untermiete, die gestalten den Erntedank. Tag, immer so wunderschön und wir dürfen das auch genießen und dürfen davon profitieren. Wie sie diese Traube hier zusammengestellt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, wie hinten und vorne, es heißt dann im Text drin, sie nahmen eine Traube auf einer Stange und trugen sie mit. Und ich glaube, das trägst du alleine nicht mehr, da bist du zu zweit unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, in so einer Größe war das. Und sie haben dieses herrliche Land gesehen, das von Milch und Honig überfließt. Und sie kommen zu Mose zurück, diese 12 Männer, und das ganze Volk erwartet begeistert, was werden uns diese Männer berichten? Zwei sagen, das Land ist gut, das uns der Herr gegeben hat. Und die anderen 10 sagen, habt ihr die Enakiter gesehen? So groß? Habt ihr die Städte gesehen? Solche Mauern? Habt ihr ihre Waffen gesehen? Solche Beile? Zum Verderben gehen wir da rein. Und Josua und Kaleb zerreißen ihre Kleider und sagen, das Land ist sehr, sehr gut, wo uns der Herr hinführt. Das einzige Mal, wo ich in der Bibel sehr, sehr gut lese. Im Schöpfungsbericht lesen wir und siehe, es war sehr gut. Hier, okay, Schlachterübersetzung schreibt, das Land ist sehr, sehr gut. Sie zerreißen ihre Kleider. Wie können diese 10 Männer von Gott ausgesandt das Erbe Gottes schlecht reden? Und die ganze Gemeinde fiel ab von diesem klaren Weg. Von diesem sehr, sehr gut. Und sie mussten 40 Jahre in der Wüste verbleiben. Und alle Männer, die da waren und gesagt haben, dass es nicht gut ist, sie starben. Keiner hat eine Fußsohle in das gute, kostbare Land setzen dürfen. Und in dem Land, in dem du bist, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott hat dich gerettet, dann bist du in einem sehr, sehr guten Land. Und dein Bürgerrecht ist im Himmel, wo es sehr, sehr gut ist. Und wo wir staunen werden über die Früchte, die Gott geschaffen hat an den Einzelnen, die wir vielleicht heute noch nicht sehen. Vielleicht sehen wir heute manche Probleme, manche Sorgen und Mühen und Nöte und wir resignieren und haben keine Freude mehr. Vielleicht ist mancher Dienst mühsam in der Gemeinde, an den Kindern, wie auch immer es ausschauen mag. Ja, das stimmt. Es macht Mühe. Aber jeder Weinbauer hat Mühe, damit die Frucht wachsen kann und dass sie entstehen darf. Und es darf auch Mühe machen. Und wir dürfen uns auch an der Frucht freuen, wenn wir vielleicht erst, wenn wir heimkommen, aber vielleicht auch heute schon, wenn man sieht, Ein Mensch hat zum Glauben gefunden, er wächst im Glauben, er gewinnt Freude an seinem Herrn und er hebt sein Haupt nach oben und nicht mehr nur unten auf seinen Bauch. Paulus sagt es mal an einer Stelle, kommt auch im Philipperbrief, deren Gott ihr Bauch ist. Naja, okay, der eine hat einen größeren, der andere einen schmäleren, oder? Aber was bedeutet es, wenn du auf deinen Bauch schaust, du schaust immer nur auf dich. Geht's mir gut? Habe ich genug Geld? Habe ich alles, was ich brauche? Werde ich genügend geehrt? Und so weiter und so fort. Und ich möchte heute den Text, den wir betrachten, in dem Text euch zeigen, was für Paulus allemal wert war oder das Höchste war, was die Gemeinde erkennen und sehen soll. Christus. Ich habe die Predigt überschrieben, Christus mein Leben. Oder für mich ist Christus mein Leben. So schreibt es Paulus. Lasst uns gemeinsam aufschlagen den Philipperbrief. Wollen wir weitermachen im Philipperbrief, und zwar von den Versen 19 bis 26. Und möchte euch versuchen, hier euch mitzunehmen in die Gedanken, die Paulus hier hat, auch in das, was uns der Herr zeigen möchte hier in dem Brief. Ich lese schon von Vers 18, weil es zusammengehört. Philipper 1 von Vers 18 weg. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Lasst uns nur beten. Herr Jesus, so wollen wir dir ganz herzlich danken für das, dass du uns in deine Schule nimmst, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen und dir zuhören dürfen. Und so möchte ich herzlich bitten, dass du dies, was von mir ist, wegnimmst und dass du reden kannst. Weise du uns in dein Wort und hilf uns, Herr, zu verstehen, was es mit unserem Leben zu tun hat, und hilf uns, den Wert von dir zu sehen. Herr, dass wir nicht sind wie diejenigen, die dich verraten haben, oder diese 30 Silberstücke, die wir hingeworfen haben, dem Töpfer, sondern dass wir diesen Wert, diesen kostbaren Schatz sehen dürfen, den der Vater gegeben hat, damit wir leben können. Ehre sei dir dafür. Amen. Wer kennt Johannes 3,16? Okay. Wer kennt Johannes 3,17? ist immer einfach, aber 3,17 möchte ich euch vorlesen. Da heißt es: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Paulus versucht, den Philippern, den Sohn Gottes, wie er es auch bei den Galatern gemacht hat, vor Augen zu malen, zu verstehen, wer der Sohn Gottes ist und wer Christus ist und welch einen wunderbaren Schatz wir hier haben. Robert hat das letzte Mal über den Jakobusbrief predigt. Und da gibt's einen Vers, ich glaube, das ist der Vers 17, da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Wenn du ein vollkommenes Geschenk machen möchtest, ein vollkommenes Geschenk haben willst, dann ist es Christus. Der Herr Jesus. Und wir werden in diesem Leben nicht fertig werden, zu staunen über ihn, über unseren Herrn und was er bereit war, für dich zu geben. Und so dieser Vers, dass er gekommen ist, nicht um zu richten, sondern um dich und mich zu retten. Wir sind zu ihm gekommen. Und Johannes 19, Vers 30, da steht ein ganz entscheidendes Wort, Johannes 19, Vers 30, der Herr Jesus hängt an diesem Kreuz zwischen zwei Verbrechern. Und ihm wird an einem Stab auf einem Schwamm Essig gegeben. Und er kostet von dem Essig und die Schrift war erfüllt und er hängt an diesem Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Diese paar wenigen Worte, die entscheidend sind für dein und mein Leben heute und hier. Und für entscheidend für die ganze Welt. Entscheidend dafür, dass er gekommen ist, um zu retten. Und diese Rettung ist dort am Kreuz vollbracht worden. Niemand kann diese Rettung, die er vollbracht hat, schmälern, wegnehmen, geringer machen. Selbst der größte Feind kann es nicht. Römer 8, die letzten Verse. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden können von der Liebe Christi. Als er da rief, es ist vollbracht, hat die Liebe Gottes zu dir geredet und hat gesagt, ich habe alles getan, um meine Liebe zu zeigen. Ich habe alles getan für dich, damit du heimkommen kannst und leben darfst. Es ist alles getan, es ist vollbracht. Römer 8, 31 heißt es, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ihr Lieben, warum bringe ich diese Worte? Es tut gut, zurückzublicken. Im Hebräerbrief, Petrusbrief ist es, da sagt Paulus mal von Geschwistern, die ihr Leben leben, als gäbe es Christus gar nicht. Ich meine jetzt nicht euch. Und er beschreibt, warum tun sie das? Weil sie die Reinigung ihrer Sünden vergessen haben. Weil sie vergessen haben, was der allmächtige Gott bereit war zu tun und was er vollbracht hat und wem du gehörst. Sie haben es einfach vergessen. Sie haben es einfach vergessen. Und darum leben sie ihr Leben nach Gutdünken. Aber nicht mehr aus diesem Ziel raus. Ich bin geliebt und der Herr hat sein Alles gegeben, damit ich leben kann. Und so will ich doch das Wenige, was ich habe, geben zu seiner Ehre. Das ist diese Grundlage, diese tiefe Liebe, die Paulus zu seinem Herrn hat. Und Paulus weiß, von was er redet. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wenn wir sehen, wie er die Gemeinde verfolgt hat, aufs Bitterste. Er hat alles versucht, um die Gemeinde auszurotten und zu töten. Und der Herr begegnet ihn mitten am Tag mit dem hellen Licht, als er auf seinem hohen Ross saß. Und er stürzt vom Pferd runter und merkt auf einmal, Herr, wer bist du? Und er merkt, Ägypten, welchen falschen Weg er gelaufen ist. Und jetzt versucht er sein ganzes Leben mit dem, das er mit allem Eifer zuerst eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu verderben, um den Sohn Gottes, den Namen seines Sohnes auszurotten. Jetzt versucht er mit allem Eifer, das in die gute Richtung zu bringen, zu dienen, den Menschen Christus groß zu machen, weil er weiß, für mich ist Jesus Christus mein Leben und auch für dich. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und er malt ihn den Philippern und er malt ihn uns vor Augen. Vers 19. Da sagt er, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Was schlägt ihn zur Rettung aus? Naja, zum einen, dass er sich freut. Er freut sich darüber, dass Christus verkündigt wird. Mal ganz banal gesagt, es ist nicht so wichtig, was mit mir jetzt gerade ist, sondern es kommt darauf an, dass Christus verkündigt wird. Weil er kann die Herzen verändern. Er verändert Menschen und er erkauft für Gott. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, sagt er. Kannst du dich freuen über den Herrn Jesus? Oder bist du vielleicht schon weit weg in deine Sorgen eingetaucht? Ich möchte versuchen, ihn dir vor Augen zu stellen, hochzuheben, dass du eine Freude an deinem Herrn bekommst. Die Freude am Herrn ist dein Schutz und es ist deine Stärke. Und glaub mir, du hast so viel, worüber du dich freuen darfst. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Frei zu sein. Frei von deinem eigenen Verschulden. Er hat bezahlt. Frei zu sein, wenn du in Sünde fällst oder wieder einen Fehler machst, zu ihm zu kommen und zu sagen, ach Herr Jesus, siehst du, ich hab's schon wieder verbockt. Es tut mir leid, ach hilf, Herr. Das darfst du sagen. Und wenn der Herr Jesus sagt, zu den Jüngern, dass wir vergeben sollen, 7 mal 7 oder 7 mal 70 mal, dann kannst du davon ausgehen, dass er mit von Herzen vergibt, wenn der Mensch zu ihm kommt. Denn ich weiß, dass dies mir zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Die Freude über die Verkündigung Christi und die Freude an Christus selber. Und auch da möchte ich uns Mut machen. Wir sind in mancherlei Bedrängnis kommen wir. Der eine mehr, der andere weniger. Aber für den Einzelnen ist das, worin er steht, einfach ein Problem. Und ich möchte Mut machen, dass wir die Freude nicht verlieren. In welcher Situation du auch immer bist, die Freude über Christus ist etwas, was deine Seele erheben lässt. Was dich fröhlich sein lässt. In den Sprüche heißt es, jetzt muss ich raten, schauen, ob ich es zusammenbringe, dass ein fröhlicher Geist dieses Gebein ermuntert. Aber wenn du immer mit Sorgen umgehst, dann dörrt es dich aus. Und wenn ihr schon mal so einen ausgedörrten Baum gesehen habt, dann merkt ihr, da wächst nicht mehr so viel. Gell? Es macht dich kaputt. Aber du hast Grund zur Freude. Darum im Philipperbrief, wenn ihr den lest, die 4 Kapitel, es geht immer wieder und darüber freue ich mich und freut euch in dem Herrn. Und wiederum sage ich, freut euch. Ja, warum? Ist es nur freuen, dass ich mich halt freue? Nein, du hast einen sehr guten Grund, dich zu freuen und fröhlich zu sein, wenn du auf deinen Herrn Jesus blickst. Natürlich, wenn du deine Umstände betrachtest, naja, da ist man manchmal vielleicht nicht so fröhlich. Aber Gott möchte, dass du dein Haupt erhebst. Und der Herr Jesus sagt, in Matthäus 24 ist es, glaube ich, macht's mir aber da nicht fest, als er von der Endzeit redet, von diesen Dingen, die da kommen, die überaus schlimm sind, wirklich schlimm sind. Es heißt, der Tag des Herrn ist ein Tag des Dunkels und der Finsternis. Zu seiner Gemeinde aber sagt er im Vorfeld, wenn ihr kommt, ihr seht, dass diese Dinge kommen, dann hebt eure Häupter empor und freut euch, denn eure Rettung ist nahe. Gott macht einen Unterschied zwischen seinen Kindern und diejenigen, die ihn ablehnen. Gott macht einen Unterschied. Und diese Freude hilft dir, auf deinen Weg zu gehen. Und sie hilft dir, bei Christus zu bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Die Freude am Herrn hilft dir, bei ihm zu bleiben, bei seinem Wort zu bleiben. Manches hört sich vielleicht klug an, was die anderen sagen. Philosophen und so weiter und so fort. Paulus warnt davor. Das kann sehr überredend sein. Aber die Freude am Herrn, Dinge, woran du Freude hast, mit denen gehst du um, um es mal runterzubrechen. Ich habe in meinem Arbeitskombi habe jede Menge Maschinen. Und ich habe manche Maschinen, mit denen arbeite ich voll gern, weil sie gut sind. Dinge, mit denen du umgehst und die gut sind, mit denen wirst du immer wieder umgehen. Und wenn du beim Herrn Jesus bist, dann bist du in einem sehr, sehr guten Land, um das so zu sagen. Auch wenn manches vielleicht, wenn er dich korrigieren muss, sei dankbar dafür. Paulus sagt mal, sonst werdet ihr ja Bastarde, wenn Gott euch nicht züchtigen würde, wenn er euch nicht auf den rechten Weg brächte. Darüber, worüber du dich freust, damit wirst du dich umgeben. Und deswegen die Freude am Herrn, sie ist deine Stärke. Okay? Satan wird es immer Made machen. Diese 10 Leute, die werden immer dastehen, warum dieser Aufwand? Würdest du mit diesem Jesus nicht gehen, wäre es doch jetzt wurscht, ob du das klaust oder nicht. Jetzt hast du einen Gewissenskonflikt. Entsage doch diesem Gott und stirb. Die Frau Hiobs. Lass dir Mut machen, in welchem Lebensabschnitt du auch bist, auf Christus zu schauen. Und hier haben wir auch praktische Hinweise. Da sagt Paulus, er wird gerettet, zum einen aus dieser Freude, durch diese Freude, weil sein Herz fröhlich sein kann. Und dann das andere, die Fürbitte und den Beistand des Geistes. Ich möchte euch Mut machen, das Gebet nicht zu verachten. Und ich möchte euch Mut machen, das Gebet in der Gemeinschaft, in der Gemeinde nicht zu verachten, als etwas, ja, beten können die Alten. Boah. Hey, das ist voll schräg, um es mal in der Sprache zu sagen, sondern lass dich ermutigen zum Gebet. Lass dich ermutigen auch zum Gebet in der Gemeinschaft. Weil Paulus sagt hier, durch eure Fürbitten. Da fällt uns doch gleich ein, die Apostelgeschichte, als Petrus gefangen ist und die Gemeinde im Haus ist und betet und ein Engel kommt, befreit den Petrus. Petrus geht zu dem Haus und da steht die Magd Rode da. Er klopft, sie macht auf. Boah, Petrus. Und geht hoch zur Gemeinde. Petrus ist da. Die Gemeinde hat betet. Der Glaube war, sage ich mal, vielleicht nicht sonderlich groß, weil sie hat immer im Kopf gehabt, wer bei Herodes im Gefängnis ist, kommt da nicht mehr raus. Wir sehen auch an den Hürden, die da sind, die Wachen, der Kerker, dieses eiserne Tor. Verstandesgemäß hatten sie recht, aber sie haben im Gebet gar nicht so sehr mit Gott gerechnet, dass er so handeln kann. Und sie haben zu Rode gesagt, du bist von Sinn, das ist sein Geist. Oh, okay. Was ist jetzt schräger? Und sie sagt, nee, Petrus ist da. Und dann gehen sie runter und schauen und Petrus steht da. Eine Gemeinde hat gebetet. Eine Gemeinde, die nicht mehr betet, ist eine tote Gemeinde, weil sie von Gott nichts mehr erwartet. Erwartest du nur was von deinem Schöpfer? Lass uns da Mut machen. Soll kein Vorwurf sein, sondern es geht mir ja ganz genauso. Lass dir Mut machen, ihn zu suchen im Gebet, Lass dir Mut machen, ihn zu suchen im Gebet, in der Gemeinschaft. Weil Paulus war davon überzeugt, dass diese Gebete der Gemeinde auch zum Segen sein werden und er auch wieder freikommen wird. Und der Beistand des Geistes. An einer Stelle sagte mal Paulus, niemand stand mir bei, alle sind gegangen. Aber der Herr stand an meiner Seite. Und auch hier ist es so. Auch wenn dir vielleicht niemand mehr beisteht oder nicht in deine Sorgen reinblicken kann, nicht weiß, wie es dir geht und du bist da alleine oder du kannst nicht mehr reden, wie du reden wolltest, was auch immer dich bewegt. Aber der Herr stand mir bei. Lass dir Mut machen. Du bist in einem sehr, sehr guten Land. Vers 20. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Aus diesem raus hat er eine feste Erwartung. Die Erwartung, Gott steht zu seinem Wort. In 1. Korinther 1, Vers 9, da heißt es, Gott ist treu. Kleines Wort, Gott ist treu, der euch berufen hat zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Aber Gott ist treu. Und wenn er was sagt, dann ist er nicht so wie wir Menschen. Dann vermag er auch diese Dinge zu halten. Und Paulus hatte diese Erwartung, weil er weiß, dass sein Gott treu ist. Und ich staune über das, was eigentlich seine Erwartung ist. In Psalm 34, Vers 6 heißt es, die auf ihn blicken werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Gott ist treu. Und er hat eine Hoffnung. Er sieht nicht die Rettung. Eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Kleines Beispiel aus dem Bau. Habe ich schon mal erzählt, wenn der Lehrling mit der Kabeltrommel unterwegs ist, dann ist er auf einer hoffnungsvollen Mission. Weil er hofft, dass wenn er hier einsteckt, dass er, wenn er die Kabeltrommel zurückbringt, dass da Strom drauf ist. Momentan ist es Hoffnung. Weil er sieht den Strom ja nicht. Steckt er dann seine Maschine ein und die funktioniert und er drückt auf den Knopf und sie läuft, dann hat sich seine Hoffnung erfüllt. Es ist wahr, da ist Strom drauf. Und so ist es mit der Hoffnung. Eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung mehr, weil du siehst es ja schon. Sondern es ist etwas, was du nicht siehst. Paulus konnte diese Rettung nicht sehen, aber er hoffte auf das Wort Gottes. Und so dürfen auch wir, auch wenn wir die Dinge vielleicht nicht sehen, darauf hoffen, dass Gott handeln wird. Einfach mal, in welcher Situation auch immer wir sind. Und jetzt finde ich das so bewegend, worauf er hofft. Und da bin ich so beschämt worden beim Vorbereiten, weil ich merke, dass mein Herz bei Weitem noch nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte oder wo ich es mir wünschen würde. Da heißt es, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Sterben. Was ist die Mitte seines Lebens? Christus, weil er um dieses sehr, sehr gute Land weiß und weil er weiß, dass er ein Segen für jeden Menschen sein kann und weil die Botschaft, die er hat, so groß ist. Seine Hoffnung, dass Gott seinen Sohn an seinem Leib hochpreisen wird. Galaterbrief. als Paulus sich bekehrt hat. Da sagt er, die Brüder wussten nichts von mir. Sie wussten nur, der die Gemeinde verfolgt hat, verkündigt jetzt den Glauben, den er zuvor zu vernichten versuchte. Die Gemeinde staunt über das Wirken Gottes. Ach, dass Christus an uns sichtbar wird, sagt Paulus mal zu den Galatern, dass er doch endlich zur Geltung kommt in deinem Leben. Und da möchte ich dir Mut machen. Such diese Gemeinschaft, diesen Weinstock. Ohne ihn können wir nichts tun. Er ist es, der uns verwandelt in sein Bild. Wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt von Angesicht zu Angesicht. Er ist es, der uns verändert. Und hier dürfen wir in das Herz von Paulus hineinblicken, indem er sagt, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Woher kommt diese Hingabe von Paulus? Vers 21, da heißt es, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben und das Sterben ein Gewinn, weil er heimgeht zu Christus, wenn er stirbt. Aber Christus ist sein Leben, alles, worum es bei ihm geht, ist das, wie kann Christus sichtbar werden? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann die Gemeinde aufgebaut werden? Wie kann der Einzelne Mut bekommen und auf seinen Herrn blicken? Und das ist eine Herausforderung. Wie können wir das machen? Wie kann ich den einen ermutigen? Nicht nur Paulus, sondern wie wir hier sind. So Gideon sagt Gott, geh hin in dieser deiner Kraft. Puh. Gideon schaut sich an und schaut wahrscheinlich auf seinen Bauch und denkt sich, boah, ich bin eigentlich der Jüngste, dann mein Stamm ist jetzt nicht sonderlich groß und Angst habe ich auch noch. Kennst du den Gedanken? Und Gott sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Ja, warum? Du musst nicht, bumm, so auftreten können, sondern geh hin in dieser deiner Kraft. Auch David ist hingegangen in dieser seiner Kraft, als er Goliath sah. Er hat sich 5 Steine aus dem Bach geholt, sorgfältig in seine Tasche und ruft dann Goliath zu, du kommst mit Schild und mit Wurfspieß, ich aber komme mit dem lebendigen Gott. Und daher kann Gott sagen, geh hin in dieser deiner Kraft, damit das Übermaß der Kraft von Gott kommt und nicht von dir. Was passiert, wenn es von dir kommt? Du merkst, wie das Ego wieder auftaucht und schaut, ah ja, ich bin ja doch da und man möchte sich überheben und meint Wunder und wer man ist und tut die Quelle des Lebens beiseite stellen. Herr Jesus, danke, soweit hast du mich gebracht. Jetzt kannst du dich ausruhen. Schau mal da hinten beim Schiff, da ist ein Kissen, da legst du jetzt hin und schläfst. Ich rudere. Und dann kennen wir die Geschichte. Und ein Wind ging über den See Genezareth und das Schiff hat Not gelitten, weil die Wellen ins Schiff kamen und der Jesus hat geschlafen. Er hat das getan, was die Jünger meint haben. Bis sie merken, nein, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und sie wecken ihn auf und sagen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er steht auf, steht hin und befiehlt dem Wind und den Wellen, dass sie schweigen. Das ist unglaublich. Und mit Recht sagen die Jünger, wer ist dieser, dass sogar der Wind und die Wellen ihm gehorsam sind? Ja genau, das ist dein Gott, dem du dein Leben gegeben hast, der dich erkauft hat durch sein eigenes Leben. Mächtig und groß. Lass dir Mut machen. Christus, für mich ist Christus das Leben. Warum sagt Paulus das so direkt? Weil er weiß, dass es für manche eben nicht der Fall ist. Danke für die Rettung, aber jetzt muss ich schauen, was ich für mein Haus tun kann. Ganz überspitzt gesagt. Aber Paulus erklärt und an seinem Leben können wir sehen, denn für mich ist Christus das Leben. Und das Sterben mein Gewinn, ja, weil er weiß um diese Zukunft, er weiß ja, wo er hingeht. Er weiß, dass er dort bei seinem Herrn sein wird, wo kein Schmerz mehr ist, wo keine Schwachheit mehr ist, wo kein Leid mehr ist, wo ich endlich dem in die Arme fallen darf, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Ach, ich wünschte, ich könnte das viel besser euch rüberbringen, was dieses Herz bewegt. Verstehst du, dass da jemand bereit ist und dich so sehr liebt, dass er sein Leben gegeben hat? Und dass er auch bereit war, für den, den du überhaupt nicht ausstehen kannst, sein Leben zu geben, weil er ihn liebt? Das ist so großartig. Und Paulus sagt im Philipperbrief dann später mal, ihr Brüder, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, aber ich strecke mich danach aus, um das zu ergreifen. Nicht, dass es wir ergriffen hätten, aber ich möchte euch Mut machen, dass wir die Hände wieder ausstrecken, wieder Mut zu machen, Herr Jesus, bei dir will ich sein. Du bist der Weinstock, ich bin die Rebe und wenn ich von dir weg bin, ja, dann falle ich am Boden und was soll ich dann noch? Hier geht's nicht darum, das Heil zu verlieren, okay, Klammer auf, sondern einfach das Verständnis, dass wir ihn brauchen. Oh, ihr Lieben, es gibt so vieles zum Sagen, aber ich mache jetzt hier einfach mal Schluss und mache das nächste Mal weiter. Ein letzter Vers, der heißt im Psalm 118, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und wenn du auch sonst vielleicht heute nicht viel mitnehmen hast können, aber wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Amen.